Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Dressler Verlages zur Lesung von Simone Buchholz aus ihrem Kinderbuch Johnny und die Pommesbande. Wir sind die Schnellsten. Simone Buchholz ist eine Autorin, die sich ja im Krimi-Bereich schon einen Namen gemacht hat. Vielleicht der eine oder andere kennt sie auch schon. Sie hat bei Suhrkamp einige sehr hochgelobte Krimis veröffentlicht. Ja, hat eine sehr wilde Geschichte jetzt für Kinder geschrieben, ihr erstes Kinderbuch. Und ja, wir freuen uns sehr, dass sie ihr Sprachtalent für unkonventionelle Geschichten auch ins Kinderbuch übertragen hat. Und ich würde mal sagen, viel Spaß mit Johnny und Simone Buchholz. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Dankeschön. Hallo. Ist es so laut genug? Darf ich eigentlich so nah ran? Nee. Hallo.
Doch, doch.
Ja? Gut so, schön nah ran? Noch näher ran. So. Hallo. Ich freue mich, dass ein paar Jungs hier sind. So wahnsinnig viele Erwachsene. Erwachsene kommen hier eigentlich gar nicht vor. Sie dürfen trotzdem bleiben. Also, ja, wie Judith Kaiser schon gesagt hat, das Buch heißt Johnny und die Pommesbande, wir sind die Schnellsten. Es ist eine Bandengeschichte, überraschenderweise. Und in der Geschichte geht's darum, dass, ja, eigentlich geht's um Freundschaft und darum, dass man noch näher ran so, siehst du mal, jedes Mikrofon ist anders. Es geht darum, dass es geht um Freundschaft und darum, dass wenn man nur zusammenhält als Bande, auch wenn man so richtig Scheiße gebaut hat, man auch dann die schlimmsten Bösewichte noch besiegen kann. Es geht um Kinder, die sich überhaupt nicht an Regeln halten, die eigentlich kleine Gangster sind, muss man sagen. Die bringen sich in Schwierigkeiten. Und es geht darum, dass Kinder ja immer ein bisschen schneller sind als Erwachsene, um nicht zu sagen viel schneller sind. Also ich finde, dass Kinder haben so eine Art Superheldenfähigkeit. Ne? Man stellt die irgendwo hin und sagt, bleib mal schnell hier, ich kaufe ein Eis. Und dann kauft man das Eis und dann dreht man sich um und das Kind hat sich komplett vom Acker gemacht, ist weg, ist nicht mehr aufzufinden. Und ich glaube, dass die eine so eine Batman-Fähigkeit haben oder sowas. Johnny, das ist der Chef der Bande quasi, der hat keine Eltern, der lebt bei seinem Opa. Wo die Eltern sind, weiß man nicht so genau. Der Opa sagt, dass plötzlich der Flieger ging und da mussten sie einsteigen. Aber leider hat mein Opa vergessen, wohin sie geflogen sind. Dass sie auf einer Geschäftsreise in der Mongolei sind und einfach noch nicht wieder da, denn die Mongolei ist ja sehr, sehr groß. Oder, dass sie seit Jahren mit anderen Eltern in einer Küche sitzen und was zu besprechen haben, diesen langweiligen Erwachsenenkram eben. Und weil das so langweilig ist, dass alle immer wieder einschlafen, dauert das dann eben ein bisschen. Johnnys Lieblingsgeschichte, warum seine Eltern weg sind, geht so. Sie haben sich versehentlich durchs Klo runtergespült. Dann sind sie einmal durch die komplette Kanalisation gerutscht, durch den Erdkern und am anderen Ende der Welt wieder aufgetaucht. Und da sind sie jetzt, auf Tahiti, sagt mein Opa. So, also das ist Johnny. Johnny ist 12, lebt bei seinem Opa, wo die Eltern sind, weiß man nicht. Johnny hat natürlich Freunde, die zu der Bande gehören. Das ist einmal sein bester Freund Carlos. Carlos ist Spanier, der wohnt im gleichen Haus wie Johnny. Dann gibt's noch Ella. Ella ist eine Seiltänzerin und die Eltern haben den Kiosk, der im Haus ist, in dem Johnny und Carlos wohnen. Ellas Freundin Sue gehört zur Bande. Das ist ein Mädchen, die immer nur Fußballtrikots trägt. Und dann gibt's noch ihren Zwillingsbruder Buchse. Der heißt Buchse, weil also in Norddeutschland nennen wir Hosen Buchsen. Und der heißt Buchse, weil er eine Hose aus Weltraummaterial anhat, die man pflegt, indem man sich im Dreck wälzt. Und dann gehört zur Bande noch Tomek. Der ist ein Troll, ein Hafentroll. Die Eltern sind irgendwann mal aus Norwegen eingewandert in diese kleine Stadt mit dem Hafen, in der das spielt. Und Tomek hat auch keine Eltern. Ich glaube, weil Trolle nicht so alt werden, das weiß man nicht so genau. Ich kann, vielleicht fange ich mal an mit einer kleinen Szene, die sehr, sehr eklig ist. Es geht nämlich darum, dass, wie dick befreundet Johnny und Carlos sind. Mit Carlos und mir ist es nicht ganz wie mit Brüdern, denn Brüder streiten sich auch mal. Carlos und ich streiten nie, denn wir sind Spuckbrüder. Ich weiß nicht mehr, wie alt wir waren, als wir unsere Spucke getrunken haben. Vielleicht 5 oder 6? Wir saßen in meinem Zimmer und haben in einen Becher gespuckt, so viel wir konnten. Hat ewig gedauert, bis der Becher voll war. Und am Ende waren unsere Münder ganz trocken, obwohl wir echt viel getrunken haben dabei und jeder 3 Kaugummis im Mund hatte. Dann haben wir das mit den Fingern umgerührt. Jeder von uns hat genau die Hälfte getrunken. Und wir haben uns bei unserer Spucke geschworen, dass wir nie, nie, nie streiten werden. Carlos hatte danach 2 Tage Bauchweh. Ich hatte 42 Fieber. Da ist irgendwas in meinem Kopf passiert. Seitdem kann ich super gut rückwärts reden. So, also das sind die beiden Freunde. Und jetzt stelle ich euch einmal den Rest der Bande vor, wie die so sind und was die so machen. Genau, wie gesagt, das sind kleine Gangster. Und die nehmen den Touristen, die so jeden Tag am Hafen sind, leider das Geld ab. Wir saßen am Anleger unten am Hafen, weil wir da immer am liebsten sind. Wir ließen die Beine baumeln und guckten in die Luft. Unter uns gluckerte das Wasser, über uns kreischten die Möwen. Die Sonne schien, es war einer dieser besten Tage. Ella balancierte am Rand entlang und machte ein paar Seiltanzkunststücke. Sie ist noch nie beim Tanzen ins Wasser gefallen, aber das, was sie da macht, dieses ganze Gehüpfe und Gedrehe, sieht immer wahnsinnig wackelig aus und so, als würde sie jetzt vielleicht gleich echt mal reinfallen, weil sie ja nie auf einer Zirkusschule war, sondern sich den ganzen Kram selbst beibringt. Eigentlich warten wir immer nur darauf, dass es mal Platsch macht und sie bums in der Suppe landet. Tja, was soll ich euch sagen? An diesem einen besten Tag war es soweit. Plötzlich machte es Platsch und das war Ellas Fuß. Dann machte es Nein und das war Ella. Und dann versuchte sie das Ding noch zu retten, indem sie eine Art Körper machte. Und wir guckten alle wie die Autos. Carlos sagte, das glaube ich jetzt nicht, ey. Sue schrie, Ella. Buchse und ich riefen, Kacke. Tomek sagte nur, die kann doch schwimmen, oder? In dem Buch tauchen sehr viele Schimpfworte auf. Das tut mir leid. Aber es muss so sein. Und da tauchte Ella husch husch schon wieder auf und hustete und prustete und zog sich mit ihren nassen Händen am Steg hoch und Carlos und ich zogen sie raus und so saßen wir da in der Sonne mit der triefenden Ella zwischen uns. Ausgerechnet heute, sagte Ella, wo doch einer dieser besten Tage ist. Sie kramte ein bisschen mit der Zunge in ihr Mund und spuckte irgendwas aus, was aber kein Fisch war. Tomek hob es auf, guckte es kurz an und aß es auf. Eigentlich hätte der Tag damit zu Ende sein können. War ja schon was passiert. Und wenn was passiert ist, kann man den Rest des Tages drüber reden, was passiert ist. Und dann bleibt es die ganze Zeit aufregend. Nur, der Tag war noch nicht zu Ende. Der Tag hatte noch was in der Ziehung für uns, was Normales und was Neues. Das Normale war, dass wir von den Touristen ganz gut Kurtaxe abzwacken konnten, weil es ist so, wir sind ja nette Kinder. Wir helfen den Touristen, wenn sie zu uns kommen und Fragen stellen. Sie kommen immer sofort zu uns, wenn sie uns sehen, weil sie ja auch sehen, wie nett wir sind. Dann blinzeln die Leute so komisch, weil sie denken, Kinder mögen komisches Blinzeln und dann fangen sie an, uns Fragen zu stellen. Sie wollen so viel wissen, wo es denn hier am schönsten ist. Welches Schiff man am besten nehmen soll, zu welcher Insel und überhaupt. Diese ganzen Touristenfragen eben. Wir beantworten die Fragen natürlich sehr geduldig und sowieso wahnsinnig nett. Jeder beantwortet eine Frage. Ella fängt an, dann kommt Buchse, dann Sue, dann Carlos und sogar Tomek sagt irgendwas, das sich freundlich anhört. Und am Ende sage ich in meinem allerbesten Angeberton, wenn Sie möchten, übernehmen wir auch noch das mit der Kurtaxe für Sie. Kurtaxe? Fragen die Touristen. Klar, Kurtaxe, sage ich, stecke die Hände in die Hosentaschen und male mit meinem rechten Schuh irgendwas aufs staubige Pflaster. Wird für den ganzen Hafenbereich hier fällig zur Benutzung. Meistens mache ich in diesem Augenblick noch eine großkotzige Handbewegung, als würde das alles uns gehören. Wussten Sie nicht? Die Touristen schütteln die Köpfe. Nee, wussten Sie nicht. Kein Problem, sage ich und lege einem von den Leuten eine Hand auf die Schulter, am liebsten einem von den Männern, weil so sind wir halt unter Männern. Wir regeln das für Sie. Ich komme mir in diesen Momenten immer dermaßen erwachsen vor, das glaubt ihr gar nicht. Und schwuppdiwupp holst du die Kurtaxe-Kärtchen raus, so kleine schwarz-weiße Pappzettel, die wir im Keller von Pastor Löwenbein mit der alten Druckmaschine zusammengeschustert haben. Auf den Zetteln steht, und das sieht enorm wichtig aus, Maritimcard, Kurtaxe für den gesamten Hafen bezahlt, daneben ein Stempel, der Bürgermeister. Ella und Buchse sammeln das Geld ein, von jedem Touristen 2 Euro und Sue verteilt die Karten und Carlos und Tomek machen sich unauffällig vom Acker. Die Touristen sind währenddessen dermaßen beschäftigt damit, drüber nachzudenken, was das mit dieser Kurtaxe jetzt wohl auf sich hat, dass sie gar nicht merken, wie der Rest von uns auch hoch verschwindet. Das war's. So, das machen die also den ganzen Tag, die zwacken den Touristen Geld ab. Was sie auch machen, ist Pommes essen. Bei Kirsche. Kirsche hat eine vollautomatische Pommesbratbude. Und ja, da nehme ich euch jetzt mal mit hin und dann könnt ihr gerne Pommes essen gehen, wenn ihr wollt. Kirsches Pommesbude ist ein alter Wohnwagen. Vor langer Zeit war der Wohnwagen mal weiß. Inzwischen hat er eher die Farbe von Vanilleeis. Irgendwer hat den Wohnwagen irgendwann mal für Kirsche zur Pommesbude umgebaut. Sie sagt, sie wüsste nicht mehr, wer das war, aber das glauben wir ihr natürlich nicht. Auf der Rückseite von Kirsches Wohnwagen ist die Tür. Und da ist auch ein kleines Fenster, das immer offen ist. Vorne ist ein großes silbernes Rollo und wenn Kirsche das Rollo öffnet, wird gleichzeitig eine rot-weiße Markise ausgefahren. Die Chefin fängt dann quasi vollautomatisch an, Pommes zu braten. Das ist alles eine einzige große Pommesmaschine. Es gibt Pommes mit Ketchup, Pommes mit Mayo und Pommes mit Ketchup und Mayo. Kirsche hat hellrote Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Sie trägt jeden Tag ein anderes Kleid. Heute ist es blau. Meine Kinder, sagt sie, als wir an diesem besten Tag zu ihr kamen und lächelte, wie sonst keine lächeln kann, die Sonne vielleicht. Und dann stellte sie 1, 2, 3, 4, 5 Limonaden für uns auf den Tresen und ein Malzbier für Tomek. Trolle vertragen keine Limonade, auf Limonade müssen sie spucken. Na, sagte Kirsche und beugte sich weit vor. Wie läuft's? Läuft, sagte ich und legte ihr 5 Euro auf den Tresen. Ihr bezahlt hier nicht, sagte Kirsche, das wisst ihr doch. Sie kniff die Augen zusammen und zog die Stirn kraus. Sie machte ihren, ich glaub es, Hackt-Blick. Wir bezahlen ja auch nicht, sagte ich, wir spenden. Aha, sagte Kirsche und ich so, genau. Sie ließ die 5 Euro auf dem Tresen liegen und dachte sich vielleicht, dass sie doch der Wind nehmen soll. Dann kümmerte sie sich um unser Essen und wir kümmerten uns um uns. Buchse nahm seine Limonade vom Tresen und trank sie in einem Zug aus und Sue trank ihre Limonade auch in einem Zug aus. Als Kirsche die Pommes auf den Tresen stellte, setzten wir uns hin und aßen. Buchse saß auf dem Boden, auf dem Kopfsteinpflaster. Er hatte seine Hose aus grauem Weltraummaterial an und er behauptet immer, dass diese Hose ab und zu mit ein bisschen Dreck gepflegt werden muss. Ab und zu ordentlich auf den Knien rutschen und schon ist das Ding wieder wie neu, ey. Sue saß neben Tomek auf dem einen Poller, ich saß auf dem anderen Poller, Ella und Carlos saßen auf der dicken Stahlkette dazwischen. Die beiden schwingen beim Essen zu gern hin und her. Kirsche guckte uns an und in ihrem Gesicht funkelte das Licht, das vom Wasser kam. Tomek aß nach seinen Pommes noch all unsere Pappteller und dazu den Extrateller, den Kirsche ihm immer gibt. Hat sie von Anfang an so gemacht. Tomek musste ihr nie großartig erklären, wie das mit den Trollen ist und warum er keine Limonade mag und eben lieber Pappteller als Pommes isst. So, also, Geld von Touristen klauen, Pommes essen. Kann man ewig so weitermachen im Sommer, wenn keine Schule ist. Man kann aber auch mal versuchen, noch ein Abenteuer zu suchen. Und das macht die Pommesbande. Hinter jedem Hafen, in jeder Hafenstadt gibt es noch ein Viertel, das ein bisschen gefährlich ist. Das ist immer in Hafenstädten so. Das Viertel ist deshalb so gefährlich, weil es da alles gibt, was gefährlich ist. Rum, Prügeleien, Liebe, Piraten. Also abends darf man auf gar keinen Fall in dieses Hafenviertel gehen. Aber tagsüber, wenn die Piraten noch in ihren Ecken hocken und noch nicht da sind, dann kann man da mal hingehen. Und das macht die Pommesbande, weil sie sich denkt, naja, vielleicht finden wir da noch viel bessere Touristen und können noch viel mehr Geld verdienen. Jetzt muss ich mal eben auf die Uhr schauen. Ach, locker. Ich lese euch jetzt nochmal vor, wie das da auf dieser Meile ist, in dem Rotlichtviertel und wie das da läuft mit den Touristen. Und dann geraten die tierisch in Schwierigkeiten. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Rummelplatz. Aber nicht auf einem Platz, sondern über viele Straßen verteilt. An jeder Ecke ist irgendwas, das bunt ist und blinkt und Geräusche macht. Und auch das müsst ihr euch mal vorstellen, nur Erwachsene, keine Kinder unterwegs, außer uns. Auf der Meile war es wie nach diesen Straßenfesten, die im Sommer dauernd am Hafen gefeiert werden, nur umgekehrt. Nach den Hafenfesten schlafen alle Erwachsenen bis zum Mittagessen und die Ecken gehören uns allein. Wir fühlen uns dann immer mächtig, frei. Aber vorher sagte Und hier war es jetzt eben genau anders. Alle Ecken gehörten den Erwachsenen. Und wir fühlten uns ziemlich, ja, wie eigentlich. So viele Erwachsene um sich zu haben, ist, als würde man in der Klemme sitzen, sagte Buchse. Ja, sagte Sue, wir sitzen in der Klemme. Quatsch, sagte Tomek, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Die sind eben überall, das ist vollkommen normal, Leute, überall Erwachsene. Wir standen dumm rum und wussten nicht so richtig, wo wir anfangen sollten. Ich dachte, es war eine sehr schlechte Idee, eine totale Scheißidee, hierher zu gehen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich draußen bin und nicht weiß, was ich machen soll. Auf der Straße musst du immer wissen, was du machen sollst, sonst bist du verloren. Was ist mit denen da? Carlos zeigte auf zwei Frauen. Sie standen mehr auf der Straße als auf dem Gehweg, schauten sich dauernd um und hielten ihre Handtaschen fest umklammert. Sie wussten auch nicht so richtig, was sie machen sollten. Vielleicht hatten sie sich sogar verlaufen. Die könnten was sein, sagte ich. Ja, sagte Ella, die brauchen doch ganz dringend unsere Hilfe. Sie spannte ihren Schirm auf und tanzte schon mal ein bisschen los und wir traten aus dem Schatten. Die einen lehnten sich an die Hauswand, die anderen setzten sich auf diese Poller, die überall rumstehen. Ich kickte ein paar Steine durch die Gegend. Klack, Klicker, Klack. Wir machten es wie immer. Wir machten einen auf nett, aber auffällig. Wir taten so, als wären wir die süßesten Eichhörnchen auf der ganzen verdammten Welt. Und schon hatten sie uns entdeckt. Die eine sagte was zu der anderen, beide waren voll erleichtert. Sie lächelten und kamen auf uns zu. Na also, sagte Tomek leise. Hallo, flöteten die Frauen schon von Weitem. Die eine hatte einen kurzen Rock an, die andere eine enge Hose. Beide hatten lange, hellbraune, glatte Haare. Ihre Gesichter waren noch ganz, ganz jung, aber mit ihren Handtaschen am Arm und der vielen Schminke sahen sie irre alt aus. Wie diese Frauen halt immer so aussehen, die sonst den ganzen Tag in Büros sitzen. Hallo, sagten wir und waren voll super. Die Frauen lächelten. Sagt mal, quietschte die eine und beugte sich fast ein bisschen zu uns runter dabei und ich dachte, die hat sie ja wohl nicht mehr alle. Wo geht's denn hier zum Hafen? Ach, zum Hafen, sagte Ella und hüpfte. Das ist wirklich ganz einfach. Sie erklärte den Weg, aber möglichst kompliziert. Dabei fuchtelte sie mit den Händen in der Luft herum. Je mehr Verwirrung man in dieser Angelegenheit stiftet, desto besser. Die Frauen guckten Ellas Händen hinterher, gleich würde ihnen schwindelig werden. Aber vorher, sagte Buchse ultracharmant, müssten sie natürlich noch bei der Hafenverwaltung vorbei und Kurtaxe bezahlen. Nicht, dass sie Ärger kriegen. So, also, klappt natürlich super mit den beiden. Das geht eine Weile gut, das machen die dann ein paar Tage. Und dann geht's nicht mehr gut. Dann treffen sie nämlich auf eine Bande, die ein bisschen älter ist und ein bisschen unfreundlicher. Wir standen wieder in einer sehr bunten Straße mit sehr vielen Lichtern. Alles blinkte und tat ganz großartig. Sagte Sue, wie das wieder bling blinkt. Jo, sagte Carlos, aber gar keine Leute hier. Wo er recht hatte, hat er recht. Es war merkwürdig ruhig auf der Meile, wahrscheinlich das Wetter oder weil es gleich dunkel wurde. Da hinten, sagte Ella und zeigte nach links vor dem Kiosk. Vor einem kleinen Kiosk standen ein Mann und eine Frau und sahen verloren aus. Die Frau hatte sehr blonde Haare, ein komisches Blond war das, die Haare waren fast gelb. Die Frau mit den Margarinehaaren, fragte Buchse. Ja, sagte Ella, genau die. Und der Mann hat eine von diesen hässlichen Jacken an. Wir schlenderten da mal vorbei. Es lief sofort total super. Wir hatten kaum Hallo gesagt, da hatten wir denen auch schon die Kurtaxe abgeknöpft. Es lief fast zu super. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es lief vollkommen schief. Aus dem Kiosk kamen ein paar Typen raus. Ich zählte sie schnell durch. 1, 2, 3, 4, 5. Es waren 5 Typen und sie sahen böse aus. Eigentlich sahen sie natürlich voll kacke aus. Sie hatten dicke Jogginghosen an und zu große Jacken mit Mustern drauf, die einen richtig verrückt machten. Sie trugen klobige Turnschuhe und auf dem Kopf so einen Glatzenstrich an der Seite. Also an den Seiten alles kurz rasiert, dann diesen Glatzenstrich, bei dem die Haare so komplett wegrasiert sind. Und oben war sowas wie ein Katzenpelz. Die Typen schüchterten mich ein, weil sie groß waren und uns schäbig anguckten. Sie hatten eine wirklich fiese Art drauf, aber ich dachte auch, wenn ich so eine Frisur hätte, würde ich mich im Schrank verstecken. Alle 5 Typen hatten die Arme vor der Brust verschränkt und die Mundwinkel nach unten gezogen. Und sie hatten ziemlich schwarze Augenbrauen. Es sah aus, als würden sie die morgens mit Filzstift nachmalen. Sie bauten sich vor uns auf in einer bekloppten, unfreundlichen Reihe. Sie standen da, als wären sie eine Mauer. »Was wollt ihr denn hier?«, sagte der Kleinste von denen, der aber bestimmt dachte, er wäre der Größte. »Nix«, sagte ich. »Und ihr?« »Hier ist doch gerade Kohle gewandert«, sagte der kleine Fiese. »Was für Kohle?«, fragte ich. »Kleingeld«, sagte einer von den anderen. »Habe ich auch gesehen«, sagte noch ein anderer, einer, der besonders schlecht gelaunt aussah. »Das ist unser Revier hier«, sagte der kleine Fiese. »Hier sammeln wir das Geld ein, das wisst ihr ja wohl, ihr kleinen Pupser.« »Wussten wir nicht.« Und wir wussten vor allem nicht so richtig, was das jetzt sollte. Die waren so überraschend gekommen. Ist ja normal, wenn man von jetzt auf gleich angeschnauzt wird und man weiß nicht mal, warum eigentlich genau, dann schnallt man erst mal gar nichts. Das fühlt sich an wie so, zack, Eimer Wasser über den Kopf. Tomek kam als erster wieder klar. Er drückte die Schultern nach hinten und auch, wenn er nicht besonders groß ist, ist er ziemlich breit. Er guckte die Typen einen nach dem anderen an, ganz langsam. Dann sagte er, im Auto sitzt ihr doch alle hinten. Das war unser Signal. Wenn Tomek frech wird, sollen wir zusehen, dass wir wegkommen. Wir rannten los, geradeaus, erstmal immer weiter geradeaus. Wir sind eine enge, schnelle Gruppe. Dann rechts runter, weg von der Meile, runter zum Hafen, in unseren Teil der Stadt. Alter, rief Buchse, wer sind die denn? Keine Ahnung, sagte ich, aber so richtig gefallen tun mir den nicht. Und Carlos zischte, ich habe echt total Schiss vor denen, ey. Ich auch, schnaufte Ella, die sind so hässlich. Es fing schon wieder an zu regnen, das Wasser fiel wie Knüppel auf uns runter. Bam, bam, bam. Aua, sagte Sue. Weiterrennen, rief ich. Was ist das für Musik? Weiterrennen, rief ich. Meine Augenwinkel sagten, die fiese Gang lässt uns nicht einfach weg. Die waren ab jetzt hinter uns her, warum auch immer. Und sie waren mit ziemlich großen Schritten hinter uns her. Geht's auch schneller, rief ich. Klar, rief Buchse. Nee, riefen die anderen. Dann müssen wir Haken schlagen, zischte ich. Und wir schlugen ein paar fixe Links-Rechts-Kombinationen. Straße, Hinterhof, Querstraße. Das ging ein paar Minuten so. Dann standen wir vor Ellas Kiosk. Also vor dem Kiosk von Ellas Eltern natürlich. Wir haben halt immer das Gefühl, dass das eigentlich Ellas Kiosk ist. Rein da, sagte ich. Wir rannten gegen die Tür. Die Tür war zu. Oh nein, sagte Ella, die sind schon losgefahren. Ella hatte während des Tages erzählt, dass ihre Eltern für den Rest der Woche wegfahren wollten. Ich hatte aber schon wieder vergessen, wohin eigentlich. Und das war jetzt ja auch egal, denn die Tür zum Kiosk war nun mal von außen zu. Und da kamen auch schon die Typen um die Ecke gerannt. Sie waren so schnell bei uns, so schnell konnten wir nicht mal »Ach du große Scheiße« sagen. »So, ihr Schnullis«, sagte der kleine Fiese und schob die Zunge zwischen Oberlippe und Schneidezähne. Dann ließ er sie schnalzen, also die Zunge, meine ich. Wir sagten nichts und schauten alle grimmig aus der Wäsche, so grimmig, wie wir nur konnten. Was soll die Nummer, die ihr da in unserem Revier abzieht? Wir sagten immer noch nichts. Die Jungs zogen die Augenbrauen zusammen, was bei Tomek natürlich sehr viel gefährlicher aussah als beim Rest von uns. Aber hey, besser als gar nichts machen in solchen Situationen. Wenigstens die Augenbrauen zusammenziehen. Los, ihr Babys, sagt mal was. Der kleine Fiese kam einen Schritt näher und guckte mir in die Augen. Tomek stellte sich dichter an mich ran. »Wir haben denen nur ein bisschen geholfen«, sagte ich, und strengte mich richtig an, nicht auf den Boden zu gucken oder sonst was zu machen, das denen zeigte, dass ich nervös war. Wenn die merkten, dass ich nervös war, hätten sie uns im Sack. Und wir sind nicht gern in irgendwelchen Säcken. In Säcken ist man immer allein.« »Geholfen, so, so«, sagte einer mit besonders vielen lila Pickeln im Gesicht. »Von uns hatte keiner Pickel im Gesicht. Die hatten fast alle irgendwo Pickel.« »Ihr Pickelblödmänner«, dachte ich. Der kleine Fiese guckte Ella an. »Deinen Eltern gehört doch der Kiosk, oder?« Ella wusste, dass es dumm wäre, jetzt um den heißen Brei rumzureden. Ella ist zu klug für sowas. »Na und?«, fragte sie. »Vielleicht besuchen wir die morgen mal, deine Eltern, und erzählen denen, dass ihr euch auf der Meile rumtreibt.« Er ging ganz nah an Ella ran. »Und dann kommen wir jeden Tag wieder und deine Eltern müssen uns jeden Tag Geld geben, damit diesem schönen kleinen Kiosk hier nicht plötzlich was ganz Blödes passiert, damit es nicht brennt oder so.« Er trat wieder einen Schritt zurück und guckte uns alle an, einen nach dem anderen. »Ja, ich glaube, so machen wir das. Danke fürs Zuhören.« Ich habe jetzt schon ein paar Mal vor Kindern gelesen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die manchmal ganz viele Fragen stellen. Wie sieht's aus bei euch? Hat jemand Lust, Fragen zu stellen? Judith hat ein Mikrofon.
Ihr müsst aber nicht. Die Chance, die Autorin ist da. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch jetzt hier in der Runde nicht traut, auch nachher noch fragen. Also auf der Rückseite der roten Wand ist der Bücherverkauf und du wirst auch noch signieren, ne? Und
bist dann da auch noch mal da. Ich habe signierte Signierkarten dabei.
Ja, ja. Und ein Buch kann man da auch noch kaufen. Aber ja, hat jetzt jemand noch eine Frage, die er loswerden würde? Gerne. Also mich würde ja mal interessieren. Ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, dass du Krimis für Erwachsene auch schon geschrieben hast. Und wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt dein erstes Kinderbuch geschrieben hast?
Also ich habe selbst einen Sohn, der wird jetzt 10 im Sommer und der fand es natürlich total doof, dass ich immer nur Bücher für Erwachsene geschrieben habe. Und der hat sich das so sehr gewünscht, dass ich mal ein Kinderbuch schreibe. Und dann hat der tolle Oettinger Dressler Verlag gefragt, ob ich das machen will. Und dann habe ich es natürlich sofort gemacht. Und ich finde es auch schön, meine Geschichten, die ich sonst immer nur Erwachsenen erzähle, auch mal Kindern zu erzählen. Letztlich sind es natürlich immer ähnliche Geschichten. Jeder Schriftsteller hat ja so seine Geschichten, die er erzählt. Und ich fand es einfach schön, das mal Kindern zu erzählen. Ja.
Ja, sind ähnliche Geschichten?
Ja, ich finde schon. Also es geht immer ein bisschen darum, dass ich mag Bandenbildung. Ich mag es, wenn die Welt so ein paar Risse und Löcher hat, wenn nicht alles ganz glatt und aufgeräumt ist. Und ich mag es, wenn man sich auf seine Freunde verlassen kann. Und ich mag auch, wenn Leute Tricks auf Lager haben. So. Und das mag ich bei den Erwachsenenbüchern, aber auch bei den, das, ja, auch bei den Kindern. Ja. Ihr seid alle schon so messemüde, ne?
Ja, oder die warten jetzt alle sehnsüchtig drauf, das Buch zu kaufen und loszulesen.
Ja, komm, dann gehen wir zum Büchertisch.
Würde ich auch sagen. Ja.
Vielen Dank. Viel Spaß noch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.